Ich möchte uns einen Bibeltext lesen aus dem 2. Petrusbrief im Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wann sind wir endlich da? Das fragen Kinder immer wieder, wenn eine längere Reise gemacht wird und sie überhaupt nicht die Zeit erwarten können, wann man endlich da ist. Ich kann mich an eine Reise erinnern vor einigen Jahren, wo ich einen Bus voll Kinder hatte aus Wuppertal-Barmen und wir sind zum Zeltlager, zum Kinderzeltlager nach Westerkappeln in der Nähe von Osnabrück gefahren. Und wenn ihr euch die Geografie so ein bisschen vorstellen könnt, wenn hier Wuppertal-Barmen ist und hier oben Edewecht, dann ist vielleicht hier Osnabrück und ein kleines bisschen noch nach links Westerkappeln. Wir waren gerade bei Hagen angekommen, also eine Viertelstunde von Wuppertal-Barmen entfernt. Da fanden die Kinder noch länger. Das sei einfach unerträglich. Das kann nicht gehen, dass es noch länger dauert. Und dass ich eine einigermaßen genaue Vorstellung davon hatte, wie lange wir wohl unterwegs sein würden, das hat denen überhaupt nichts gesagt. Darunter konnten sie sich nichts vorstellen. Wann ist es endlich soweit? Das ist auch die Frage für die christliche Gemeinde im 2. Petrusbrief. Wann erfüllen sich endlich die Verheißungen für den neuen Himmel und die neue Erde? Aus heutiger Sicht, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, ist das ja eine Frage, die noch lange vor Hagen gestellt wird. Der Weg ist ja noch viel weiter. Der Advent, die Ankunft des Tages des Herrn, sprengt alle Vorstellungen und Erwartungen. Unser Bibeltext, der gibt uns zwar eine gewisse Erklärung, aber die zeigt ja nur, dass unser Zeitgefühl überhaupt nicht ausreicht für Gottes neue Welt. Ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Ich möchte unserem Predigtext heute ein Lied an die Seite stellen, das uns noch an einige weitere Bibelstellen erinnern wird. Es ist ein Adventslied. Es steht allerdings nicht in der Rubrik der Adventslieder unseres Gesangbuchs. Und schon das ist ein Hinweis darauf, Advent, das ist einfach etwas anderes als die 4 Wochen vor Weihnachten. Advent, das eröffnet einen ganz anderen Horizont. Da geht es um eine ganz andere Dimension von Zeit und Raum. Wir singen jetzt aus dem Lied 675 im Gesangbuch, aber es wird ja auch projiziert, die erste Strophe. Herr, mach uns Mut, stark im Mut, der dich bekennt.
Oh.
ewiger Advent. Den Betreibern der Weihnachtsmärkte könnte diese Vorstellung gut gefallen. Die fühlen sich in diesem Jahr sowieso gekniffen, weil es nur 3 Adventssonntage gibt in diesem Jahr. Am 4. Advent ist schon der Heilige Abend. Aber von einem gewinnträchtig in die Länge gezogenen Advent singt unser Lied natürlich nicht. Lass uns dich schauen, im ewigen Advent heißt es, da geht es um die Ausschau nach dem wiederkommenden Herrn Jesus Christus und der Ausschau nach dem neuen Himmel und der neuen Welt Gottes. Die Christen des 2. Petrusbriefs, die mussten sich eine Menge Spott anhören. Ja, wann ist's denn wohl so weit? Wo bleibt denn nun die Verheißung seines Kommens, so werden sie gefragt. Die Welt geht doch ihren Gang wie eh und je, was soll denn da schon Großes kommen, auf das man hoffen kann? Unser Bibeltext und auch das Lied sind überzeugt davon, dass Gott seine Verheißungen nicht verzögert, nicht künstlich in die Länge zieht. Gott ist schon auf dem Weg, es ist schon Advent, es ist schon Zeit seines Kommens. Und dass er auf uns zukommt, das stellt uns vor Aufgaben, die nicht irgendwann einmal dran sind, sondern jetzt, hier und heute. Wie müsst ihr dastehen in heiligem Wandel, heißt es da, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt. Wer also erwartet, dass Gott auf diese Welt zukommt, der soll jetzt schon im Licht dieser neuen Welt leben. Der soll sich jetzt schon nach den Maßstäben von Gottes Reich prägen lassen. Wir beten das ja immer wieder, dein Reich komme. Aber dann müssen wir es auch im eigenen Leben so halten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden und so auch bei mir. Im Lied klingt das so. Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt, dass unser Licht vor allen Menschen brennt. Und da ist der alttestamentliche Text zu hören, den wir ganz am Anfang des Gottesdienstes schon gelesen haben. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Also lasst euch in Bewegung setzen von dem Herrn, der auf euch zukommt. Seid für ihn bereit und stellt das Licht eures Glaubens nicht unter den Scheffel. Bekennt euch zu ihm und handelt entsprechend. Wir singen die Strophen 2 und 3. Adventslied, das wir singen, und doch sind diese Strophen weit weg von allem vorweihnachtlichen Kitsch und von allem unechten Friedensgesäusel. Diese Strophen werfen einen ganz realistischen Blick auf unsere Welt und sie machen dabei eine Anleihe in einer ganz erschreckenden Vision des Propheten Hesekiel. Der sieht in einer Vision die Welt als ein Totenfeld. Überall liegen dürre Gebeine als Zeugnis für den totalen Zusammenbruch herum. Es reicht ein Blick in die Nachrichten um diese Vision immer wieder bestätigt zu finden. So sieht es aus in unserer Welt. Und für Hesekiel drängt sich bei diesem Anblick die Frage auf, du Menschenkind, meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Also meinst du, es gibt noch etwas zu hoffen für diese Welt und für die Menschheit? Hesekiel steht ganz hilflos vor dem niederschmetternden Anblick der vielen Totengebeine. Und er kann diese Frage auch nur zurückgeben, du Herr weißt es. Und dann geschieht in seiner Vision das Unfassbare. Gottes Geist, sein Lebenshauch, bewegt das Totenfeld. Die dürren Knochen rücken wieder zusammen. Sie werden verbunden durch Sehnen und Muskeln. Die toten Körper bekommen Haut und Haar. Und am Ende wird ihnen der lebendige Gottes Atem wieder eingeblasen. Sie können aufstehen und sich bewegen. Eine neue Schöpfung steht da auf. Meinst du, es gibt etwas zu hoffen für diese Welt, für die Menschheit? Ich finde, sehr viel spricht dagegen. An manchen Orten der Welt eigentlich alles. Hesekiel, dieser alttestamentliche Prophet, ist eigentlich ein Pessimist, eigentlich ein Unheilsprophet, der seinen Zuhörern lange Zeit überhaupt keine Hoffnung machen konnte. Aber diese Vision vom Totenfeld verändert seine Botschaft. Er kann Menschen, die ans Ende gekommen sind, die mit ihren Möglichkeiten am Ende sind, sagen, dass Gottes Atem noch lange nicht ausgegangen ist. Sein Lebenshauch bewegt das Totenfeld. Gottes Geist bringt frischen Wind für Menschen, die völlig am Boden zerstört sind. Hesekiel spricht gar nicht von einer neuen Welt, sondern er spricht von einer erneuerten Welt. Er spricht von Menschen, die neu die Nähe Gottes erfahren haben, die erfahren haben, dass Gottes Geist sie bewegt. Er spricht von seinem eigenen Volk nach der historischen Katastrophe der Zerstörung Jerusalems. Es sah so aus, als ob alles am Ende ist, und doch hat es damals einen Neuanfang für sie gegeben. Heute wissen wir, dass es noch weitere und noch viel schlimmere Katastrophen für das Volk Israel gegeben hat und sind doch zugleich auch Zeugen davon, dass Gott das jüdische Volk sogar nach der schlimmsten Katastrophe, nach dem Holocaust, wieder ins Leben gerufen hat. Wir haben allen Grund, diese Hoffnung auch heute für sein Volk zu bewahren, trotz allen Leides, das es gerade auch jetzt wieder gibt. Und wir sind selbst mit hineingenommen in diese Hoffnung. Und diese Hoffnung geht bei einem Propheten des Neuen Testaments sogar noch viel weiter, sozusagen wirklich bis zum ewigen Advent. Der Seher Johannes beschreibt in seiner Offenbarung, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wir singen die vierte Strophe. Noch sind wir nicht da, davon singt diese Strophe. Wir sind noch auf dem Weg und der Weg ist lang und schwer. Irrtum, Schuld und Leid heften sich auf diesem Weg wie schwere Lasten an uns. Und wie weit der Weg noch ist, das kann niemand sagen. 1000 Jahre, ein Tag. Unsere Spekulationen, die nützen nichts. Aber es nützt auch nichts, dass wir uns wie quengelnde Kinder ständig über die Quälerei des Wartens beschweren. Wenn meine Kinder früher im Auto gesagt haben, ich kann nicht mehr warten, dann habe ich oft zu ihnen gesagt, dann hör auf zu warten. Ich weiß nicht, ob das pädagogisch so klug ist und theologisch vielleicht gar nicht so ganz richtig, aber ich finde, diese Antwort hat einen großen praktischen Nutzen. Wer nämlich mit dem fruchtlosen und sinnlosen Warten aufhört, der kann ja stattdessen etwas Besseres tun. Im Auto, da kann man singen oder man kann ein spannendes Hörspiel hören oder ein Spiel machen. Man kann, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen. Wie oft haben wir das auf langen Autofahrten gemacht? Dabei sollte man natürlich im Hinterkopf die Freude auf das Ziel behalten. Und für uns als Familie war das Ziel der langen Autofahrt ja immer der wunderbare Ort in Schweden, zu dem wir gefahren sind. Daran kann man ja schon mal denken. Man muss aber jedenfalls nicht die ganze Zeit am Weg leiden. Christen sollen sich nicht aus dem Advent, aus der Erwartung herausstehlen. Wir müssen uns nicht ablenken. Aber weil Gottes Treue uns doch jetzt schon befreit hat, weil sein Lebenshauch uns jetzt schon beatmet, weil sein Glanz die Finsternis erhält, darum können wir die Lebensmöglichkeiten, die Gott uns jetzt auf dem Weg schenkt, fröhlich nutzen. Im Bild gesprochen, ob wir nun erst bei Hagen angekommen sind oder schon über Münster hinaus oder schon kurz vor Westerkappeln, wir können jetzt schon unser Gotteslob singen. Wir können jetzt schon, da wo wir jetzt sind, nach den Maßstäben von Gottes neuer Welt leben. Wir können jetzt schon seine Liebe und seine Gerechtigkeit und seine Gnade bezeugen. Da wo wir sind, ist Christus ja schon nahe bei uns. Und darum singen wir die Bitte noch einmal. Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt, dass unser Licht vor allen Menschen brennt. Lass uns dich schauen im ewigen Advent. Halleluja. Wir singen die letzte Strophe.